Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Zuerst bringen wir die Nachrichten. Der Aufenthalt tschechischer Soldaten in Afghanistan wird vom Staat mit Obligationen im Wert von 600 Millionen Kronen bezahlt. Deren Herausgabe wurde heute vom Prager Abgeordnetenhaus gebilligt. Das Gesetz muss noch vom Senat und vom Staatspräsidenten beurteilt werden. In Afghanistan ist bereits ein Teil des 6. Feldlazaretts im Einsatz. Die Militärärzte sollen sich um Angehörige der internationalen Streitkräfte kümmern und der afghanischen Bevölkerung helfen. Heute findet in Prag ein Seminar der Tschechischen Zentralbank, der Handelskammer, des Verbandes der Tschechischen Industrie und des Unternehmerverbandes statt. Die Zentralbank, vertreten durch Gouverneur Zdeněk Tuma und die Vizegouverneure Luděk Niedermayer und Oldřich Dědek, wollen bei diesem Treffen die Entwicklung und die Instrumente der Notenbank im Währungsbereich erläutern. Initiatoren des Seminars waren die Unterzeichner des sogenannten Aufrufs von Trutnov, die an die Regierung und die Tschechische Nationalbank appellieren, durch entsprechende Maßnahmen die Stärkung der tschechischen Krone zu stoppen. Der Rat der Künstlergemeinden hat die Politiker zur Diskussion über die tschechische Kultur und deren Finanzierung aufgefordert. In den Programmen der politischen Parteien reden deren Vertreter, taucht die Kultur nur als eine Ergänzung auf, heißt es in der Erklärung des Rates, der heute der Nachrichtenagentur ČTK zur Verfügung gestellt wurde. Die bisherigen Parlamente und Regierungen waren nach Meinung der Vereinigung der Künstlerorganisationen nicht imstande, solche Wirtschaftsmechanismen zu schaffen, die im Bereich der Kultur, Wissenschaft und Bildung ausreichend wirksam wären. Der Rat ist jedoch davon überzeugt, dass die Kultur ohne Probleme zu finanzieren wäre, wenn man das, was sie selbst verdient, wieder in die Kultur investieren würde. Der tschechisch-deutsche Grenzübergang Cínovec-Cínwald wurde heute wieder von der Polizei wegen einem explosiven Brennstoff gesperrt und evakuiert. Der Brennstoff ist aus einem abgestellten deutschen Gefahrenguttransporter ausgelaufen. Nach Informationen der Transportfirma Adita handelt es sich bei dem ausgelaufenen Stoff um Trimethylisopropylamin. In den letzten Tagen geht es um den bereits dritten Fall einer ökologischen Havarie in Cínovec. Die Havarie wird von der deutschen Polizei untersucht. Eine Sprecherin der nordböhmischen Polizei informierte, dass der Pkw-Verkehr über die Grenzübergänge Moldawa und Petrovice und der Lkw-Verkehr über Jiříkov umgeleitet wird. Sie konnte noch nicht abschätzen, wann der Grenzübergang Cínovec wieder geöffnet wird. Von den im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien machen die Sozialdemokraten auf die tschechische Bürger den besten Eindruck. Aus den heute von der Nachrichtenagentur ČTK veröffentlichten Resultaten der Untersuchungen, die vom Zentrum für öffentliche Meinungsforschung durchgeführt wurden, geht hervor, dass 40% der Bevölkerung die Sozialdemokraten für vertrauenswürdig halten. Soweit die Meldungen, durch das Tagesecho führt sie Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Der extremistische Trend in Europa und die Haltung der Auslandstschechen zu den bevorstehenden Parlamentswahlen in Tschechien, dies sind nur zwei Themen unserer heutigen Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüßen darf. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen im zweiten Teil der Sendung zu Wort, denn da haben wir wieder eine neue Ausgabe unseres Hörerforums für Sie parat. In diesem Sinne wünsche ich gute Unterhaltung. Europa wird derzeit von einer Welle populistischer Äußerungen durchzogen, die von Vertretern rechtsextremistischer Auffassungen getragen wird, wie dem Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, dem in der französischen Präsidentenwahl unterlegenen Jean-Marie Le Pen und wohl auch dem Führer der niederländischen Ultrarechten Pim Fortuyn, der am Montag in Hilversum das Opfer eines feigen Attentats geworden ist. Auch in Tschechien befasst man sich mit diesem Phänomen, weshalb wir den Prager Politologen Zdeněk Spořil befragten, wie diese verhältnismäßigen Erfolge der extremistischen Parteien und Bewegungen vornehmlich in Westeuropa zu erklären sind. Dazu Spořil.
Řada lidí u nás v České republice si myslí, že to souvisí.
Eine Reihe von Leuten bei uns in der Tschechischen Republik glauben, dass dies mit einem gesamteuropäischen Trend zusammenhänge, der Geburt eines neuen Nationalismus bzw. des Populismus. Dieser Trend ist in x Ländern der Europäischen Union, aber auch außerhalb der EU zu beobachten. Von Bulgarien, Rumänien, Ungarn über Österreich, die Schweiz, Italien und Frankreich können wir in letzter Zeit immer wieder den Gebrauch der gleichen nationalistischen Stereotypen verfolgen. Es sind Hetero- und Autostereotypen, aber auf keinen Fall diese kulturellen und sozialen Vorzeichen des 19. und 20. Jahrhunderts. Das heißt, es handelt sich um den Missbrauch der Stereotypen des Nationalismus. Deshalb spreche ich von einem Neonationalismus zum Nutzen einer populistischen Politik. Den Grund dafür sehe ich darin, dass sich die politischen Programme der erfolgreichen politischen Parteien immer mehr annähern und sie auf eine Form der sozialen Interpretation der Gedanken der europäischen Einheit zielen. Jede anderweitige Interpretation wird denkend angenommen und sowohl als aktuell wie auch als Kritik verstanden. Alle diese Populisten und Neonationalisten agieren jedoch aus unterschiedlichen politischen Bedingungen heraus. Sie sind die Kritiker des politischen Status quo, aber jeweils nur in ihren Ländern. Sie sind die Kritiker ihrer politischen Systeme, die verschieden sind. Und deswegen haben sie zurzeit keine gemeinsame politische Ideologie, lediglich gemeinsame Methoden und ähnlich zu registrierende Haltungen. Zum Beispiel den starken Anti-Amerikanismus, die Anti-Einwanderungspolitik und anderes mehr.
Laut Sposchil werden die westeuropäischen Populisten und Neonationalisten nur deshalb stärker wahrgenommen, da in deren Ländern die Medienlandschaft weitaus ausgebauter und präsenter ist. Bedeuten diese Populisten und Neonationalisten aber nun eine ähnliche Gefahr wie der deutsche Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert? Zdeněk Sposchil dazu.
Sie antworten nur irgendwie auf die Fragen, die die Menschen stellen und auf die ihnen niemand sonst antwortet. All diese Fragen resultieren aus der Position der Bürger zu einem prosperierenden Europa heraus, das sich noch niemand so richtig vorstellen kann. Hitler und die Nationalsozialisten hingegen stiegen aus einer tiefen Krise empor, und zwar nicht nur einer wirtschaftlichen und politischen Krise, sondern auch aus der moralischen Krise Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg. Das war damals eine tiefe Krise, die wir im heutigen Europa nicht haben. Deshalb sind sie nicht so gefährlich. Aber falls es möglicherweise zu dieser Krise in Europa kommen sollte, dann könnten sie gefährlich werden.
Nach vielen Jahren ist der Wunsch vieler im Ausland lebender Tschechen, an den Wahlen in ihrer Heimat teilzunehmen, in Erfüllung gegangen. Die Auslandstschechen begrüßen diese Möglichkeit, die nur knapp über 2000 registrierten Wähler beweisen jedoch, dass das tatsächliche Interesse sehr gering ist. Warum? Dazu Näheres von Dagmar Kebalova.
Nicht ganz 2200 Personen haben sich dem Außenministerium zufolge bis vergangenen Sonntag, an dem die Frist zu Ende ging, für die Parlamentswahlen im Juni an den Auslandsvertretungen der Tschechischen Republik registrieren lassen. In dieser Zahl sind allerdings auch schon die Angestellten der Botschaften oder die tschechische Militärtruppe in Kuwait mit eingerechnet. Diese Zahl ist verglichen mit den potenziellen 70.000 Wählern, also den Landsleuten mit einem tschechischen Reisepass, sehr gering. Als der am meisten genannte Grund für das niedrige Wahlinteresse wird die Tatsache genannt, dass das tschechische Gesetz keine Briefwahl oder andere Formen der Fernwahl ermöglicht, was vor allem die Tschechen in den USA von der Wahl abhält. Für viele würde es nämlich bedeuten, hunderte von Kilometern zurückzulegen und zu ihrem Wahllokal, also zu der jeweiligen Botschaft oder Konsularabteilung zu gelangen. Wählen können auch diejenigen Tschechen, die sich im Ausland nur vorübergehend aufhalten oder auf Urlaub sind. Diese müssen sich allerdings einem anderen Prozedere unterziehen. Für die politischen Parteien zahlt es sich bei dieser Wahlbeteiligung praktisch nicht aus, im Ausland für ihre Partei Werbung zu machen. Alle Stimmen aus dem Ausland werden aufgrund eines Losentscheids dem Landkreis Südmähren zugezählt und verglichen mit der Wahlbeteiligung in diesem Landkreis bei den letzten Wahlen im Jahre 1998 würden diese 2200 Stimmen gerade einmal ca. 0,3% ausmachen.
Die Rolle der kleinen territorialen Einheiten in dem sich integrierenden Europa und im Prozess der wirtschaftlichen und geistigen Globalisierung der Welt war eines der Hauptthemen des Internationalen Kongresses, der unter dem Namen Eine Region der Zukunft, Südböhmen, Mitteleuropa, Ende April in České Budějovice Budweis stattgefunden hat. Vorbereitet wurde er vom Institut für Wirtschaftsethik und Regionalentwicklung der Südböhmischen Universität. Über das Anliegen, durch welches die Konferenz überhaupt initiiert wurde, spricht der Direktor des erwähnten Instituts, Professor Dr. Helmut Rinekl.
Sie wissen, dass sowohl in der Tschechischen Republik, um mit dem Präsidenten Václav Havel zu sprechen, eine blöde Stimmung herrscht. Ähnliches ist auch von Österreich zu sagen, wohl auch von Deutschland, dass eigentlich die Leute ihren Enthusiasmus eher verloren haben, was die europäische Einigung betrifft. Und auf diesem Hintergrund wollten wir eine ermutigende Zukunftsvision von Südböhmen und Mitteleuropa vor Augen stellen. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen.
Während der Konferenz wurde unterstrichen, dass man als Gegengewicht zur Integration und Globalisierung eine Verankerung in der Region braucht. Wie stellt sich Professor Rehnöckel die Zukunft der südböhmischen Region vor?
Zur Zukunftsvision von Südböhmen gehört ja eine Mehrzahl von Dimensionen, beispielsweise eine gute ökonomische Entwicklung, aber ebenso auch eine gute kulturelle und soziale Entwicklung und auch diese tiefe Dimension von Spiritualität, Religion und Ethik. Keine der Dimensionen darf fehlen, wenn es zu einer guten Entwicklung kommen soll. Und wir haben für alle diese Dimensionen exzellente Experten hergeholt, aber auch Persönlichkeiten aus der Region. Und das Miteinander hat eigentlich eine ganz dynamische, sympathische Mischung ergeben. Es war eigentlich ein Stück schon Vorwegnahme einer lebendigen Region.
Professor Rehnöckel hebt insbesondere den internationalen Aspekt nicht nur des Kongresses, sondern auch der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Regionen hervor.
Südböhmen ist sicher natürlich keine sehr große Region, sie liegt aber an einer entscheidenden Stelle. Es ist eine Brückenregion und das große Europa kann nicht gelingen, wenn nicht gerade diese Brückenregionen lebendig werden und ihre Aufgabe erfüllen, sprich die eigene Identität entwickeln, aber auch den Austausch mit den Nachbarn zu pflegen. Dieses Kongressprojekt findet auch international große Beachtung. Wir haben hier realisiert, was andere auch machen möchten, nämlich genau diese Zusammenfassung der Perspektiven und die Zusammenfassung der für eine Regionalentwicklung wichtigen Menschen. Und das findet ganz großes Interesse und wird ganz sicher auch sozusagen Fortsetzungen bringen, dass auch andere Regionen Ähnliches für ihre Region unternehmen werden. Dass konkretes Interesse aus Slowenien, aus Ungarn und aus Polen bereits artikuliert wurde und übrigens auch aus Oberösterreich. Es war jemand hier, der für die Bildungsplanung in Oberösterreich zuständig ist und ganz fasziniert war, dass eine Idee, die man dort eigentlich erst vorsichtig erörtert, hier bereits realisiert ist. Es ist ja nicht nur so, dass in diesen Regionen der Beitrittskandidaten das aktuelle Fragen sind, sondern die Frage einer menschenwürdigen Regionalentwicklung stellt sich eigentlich überall. In gut entwickeln, aber auch in Regionen, die noch Entwicklungsaufgaben erfüllen wollen. Überall ist es wichtig, dass wir eine Zukunft mutig vorausschauen und aktiv gestaltend dann auch in Angriff nehmen.
Ungefähr einmal in 4 Jahren veranstaltet der internationale Pen-Club der ehemaligen Exilschriftsteller aus den Ländern des deutschen Sprachraums ein Treffen im Ausland. Über das jüngste Treffen berichtet Jitka Matkova.
Am vergangenen Wochenende kamen etwa 50 Mitglieder des Exil-Pen-Clubs in der südböhmischen Stadt Třeboň-Wittenau zusammen. Mit dabei waren auch Repräsentanten des tschechischen Zentrums im Pen-Club. Zum Großteil handelt es sich um Schriftsteller, die vor dem ehemaligen kommunistischen Regime aus dem Ostblock flüchten mussten. Viele von ihnen leben bis heute in Deutschland. Unter den Gästen befand sich auch der Prager Erzbischof Kardinal Miloš Vlk, der als Ehrenmitglied in den Exil-Pen-Club aufgenommen wurde. Unter dem Leitmotto Brücken zu den Nachbarn tauschten sich die anwesenden Schriftsteller und Verleger in Třeboň vor allem über Probleme der Übersetzungsarbeit aus dem Deutschen ins Tschechische und vice versa aus. Wir baten Dr. Rudolf Ströbinger, der seit 20 Jahren Präsident des Exil-Pen-Clubs ist, diese Organisation vorzustellen.
Der Exil-Pen-Club deutschsprachiger Länder wurde schon 1956 gegründet. Sein erster Präsident war der bedeutende spanische Philosoph und Autor Salvatore de Madariaga. Nach 1956 kamen auch zahlreiche ungarische Autoren und einer der Präsidenten nach Salvatore de Madariaga war der bekannte ungarische Dramatiker und Schriftsteller Julius Hay. Nach ihm auch der ungarische Autor Kasimir Werner, der in der Zeit bis 1933 auch in Deutschland, publizierte und vor den Nazis nachflüchten musste. Mein Vorgänger in der Leitung des Exil-Pen-Clubs war der bedeutende tschechische Satiriker Gabriel Raub, an den wir uns sehr gerne erinnern. Also wir haben heute ungefähr 130 Mitglieder aus verschiedensten Ländern Mittel- und Osteuropas, aber es sind auch bei uns einige iranische Kollegen, die aus Iran flüchten mussten, weil sie als demokratische Autoren dort bekannt waren. Wir haben einige Kollegen aus dem deutschen Pen-Club, die zu uns gestoßen sind, und in der letzten Zeit zum Beispiel auch der bekannte deutsche Exilautor Fritz Beer, der bis vor kurzem Präsident des deutschen Exil-Pen-Clubs in London war. In Trebon kommen ungefähr 50 Publizisten, Schriftsteller und Übersetzer zusammen. Und wir wollen in Trebon vor allem über die Übersetzungen der deutschen Literatur in die tschechische Sprache und von der tschechischen Literatur in die deutsche Sprache sprechen, wo die Möglichkeiten sind, für diese Literaturen mehr Anklang zu finden. Wir wollen darüber sprechen, welche Probleme sich da vor den Übersetzern stellen. Und darum sind auch zahlreiche Übersetzer da. Zum Beispiel will ich den Dr. Tomáš Kafka, den bedeutenden Übersetzer der deutschen Poesie ins Tschechische, nennen. Oder Roža Domašina, die bedeutendste Lausitzer Dichterin, ausgezeichnet mit vielen literarischen Preisen, zum Beispiel den Preis der Berliner Kunstakademie, die Übersetzungen ins Tschechische sprechen wird. Karel Trnkevič, der nicht nur ein Dichter und Schriftsteller, sondern auch ein bildender Künstler ist, wird über die Schwierigkeiten der Übersetzung der Poesie sprechen und so weiter und so weiter. Also es ist vieles da.
Die Treffen des Exil-Pen-Clubs finden auch Unterstützung offizieller Stellen. So war es auch diesmal. Dazu noch einmal Rudolf Streubinger.
Die Bedeutung der Treboner Tagung unterstreicht auch, dass die politischen Repräsentanten der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland sich an die Teilnehmer mit Grußworten gewendet haben. Wir waren sehr erfreut, dass uns ein Grußwort der Bundespräsident Johannes Rau und der Präsident der Tschechischen Republik Václav Havel gesandt hat. Ein Grußwort erhielten wir von Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl, von Minister für Kultur der Tschechischen Republik Herrn Dostal und auch von der Senatorin für.
Soweit für heute in unserem Tagesecho. Aber bleiben Sie noch dran an den Rundfunkgeräten, denn wir hören uns gleich wieder in unserem Hörerforum. Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postmappe blättern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Dagmar Kiberlova
und Lothar Martin. Jeden Morgen freue ich mich darauf, die Nachrichten aus der Tschechischen Republik zu lesen. Fast täglich ist ein Thema immer dabei, und zwar die Beneš-Dekrete. Muss das sein, dass diese Diskussion immer wieder aufblüht? Ich bin der Meinung, dass schon genug darüber gesprochen wurde.
Mit diesen Worten teilte uns Herr Dieter Feltes aus Birbaum fast schon beschwerend mit, welches gegenwärtige Thema er bereits für ausgereizt bzw. überstrapaziert hält. Ähnlich wie Herr Feltes denkt auch unser Hörer Herr Mantirala aus Hattingen, der uns per Fax mitteilte.
Es ist bedauerlich, dass die Probleme um die Beneš-Dekrete nicht zur Ruhe kommen wollen. Natürlich ist es schmerzlich, auf die erfolgte Weise seine Heimat zu verlieren. Aber einmal muss es ein Vergeben und Vergessen geben. Zumal viele der Protestierer nach 1945 geboren wurden.
Auch Klaus Leifer aus Frankfurt am Main will dieses Thema endlich zu den Akten gelegt haben und er nennt dazu noch einen plausiblen Grund.
Ich denke einmal, diese Ereignisse, die mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegen, sollte man nicht dauernd aufwärmen, sondern endlich einmal im beiderseitigen Einvernehmen einen endgültigen Schlussstrich ziehen. Zumal ja gegenwärtig Probleme auftauchen, für die ein dringender Handlungsbedarf besteht. Ich glaube jedenfalls nicht daran, dass den jungen arbeitslosen Familienvater die Beneš-Dekrete interessieren, sondern wie und womit er seine Familie einen kleinen Wohlstand bieten kann.
Herr Helmut Schafheitler aus Singen betrachtet das Dauerthema Beneš-Dekrete noch aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus.
Nun ist es im Nachhinein natürlich schwierig, Regelungen treffen zu wollen, die allen davon Betroffenen gerecht werden können. Das dürfte zuweilen sogar unmöglich sein. Wir müssen in Europa den Blick in die gemeinsame Zukunft richten, wobei allerdings auch dann die Vergangenheit, die mitunter sehr leidvoll sein konnte, nicht vergessen werden darf. Daraus entsteht auch eine gewisse Lernfähigkeit, sollte man zumindest annehmen dürfen.
Genau diese Lernfähigkeit hat Herr Schaffheitler in einem weiteren Schreiben jedoch allgemein in Frage gestellt. Zur Erörterung der Bene-Dekrete und der damit zusammenhängenden Vertreibung führt er nämlich an.
Es muss aber doch möglich sein, sich mit diesen Aspekten im Nachhinein beschäftigen zu können. Kein vernünftiger Mensch in Europa wird deshalb versuchen wollen, nun das Rad der Geschichte zurückdrehen zu wollen.
Nachdenklich ergänzt Herr Schaffheitler aber ebenso.
Andererseits muss man sich nur einmal vorstellen, wie es derzeit in Palästina zugeht, um manches besser verstehen zu können. Hierbei haben doch auch manche Heilsbringer kläglich versagt. Es ist wirklich eine Schande für die Menschheit, was sich gegenwärtig in Mittelost an schweren Tragödien abspielen kann.
Wie man eben hören bzw. lesen konnte, scheint sich die Geschichte leider auch manchmal an anderen Orten und mit anderen Akteuren zu wiederholen. Hoffen wir daher, dass dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern bald ein Ende gemacht werden kann. Der tschechische Premier Miloš Zeman die Problematik Bene-Dekrete und Vertreibung durch seine Anfang dieses Jahres gemachten Äußerungen erst so richtig ins Rollen gebracht hat, möchten wir dieses Thema auch mit einem versöhnlichen Vermerk unseres Hörers Horst Krüger aus Hannover für heute abschließen.
Ich habe in einigen Zuschriften in der letzten Zeit Kritik an Ihrem Ministerpräsidenten geäußert. Heute möchte ich ihm meine uneingeschränkte Zustimmung anlässlich seines Besuches in Weißrussland aussprechen. Es hat mich beeindruckt, dass er ein Treffen mit Präsident Lukaschenko, diesem Relikt aus der kommunistischen Eiszeit, ablehnte. Es wäre zu begrüßen, wenn auch andere Politiker sich so verhalten würden.
Zu den Sendereien von Radio Prag, die von unseren Hörern besonders aufmerksam verfolgt werden, gehört zweifellos das Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Dessen letzte Ausgabe veranlasste Herrn Ralf Urbancik aus Eisleben zu folgender Bemerkung.
Der Bericht über den Afrika-Forscher Emil Holub war hörenswert. In den Sendungen über die tschechische Geschichte stellten sie ihren Hörern schon häufig Personen vor, die nicht die große Politik machten, aber die Zeit, in der sie lebten, gut widerspiegeln und begreifbar machen. Ich denke, dies ist bei Betrachtungen zur Geschichte ein wichtiger Ansatzpunkt.
So kann man es durchaus sehen, Herr Urbancik, danke für Ihre Meinung. Herr Jürgen Kückelhaus aus Mettmann wiederum ist dankbar für jede neue Information.
Es mag eine Bildungslücke sein, aber der Name Emil Holub ist bzw. war mir total unbekannt. Ebenso interessant und neu war die Information, dass die erste elektrische Eisenbahn zwischen Dabo und Bechyně verkehrte. Fazit, wieder was dazugelernt.
Ja, es freut uns, Herr Kückelhaus, wenn wir Ihnen und vielen anderen Hörern immer wieder auch etwas Neues bieten können. Unsere Welt ist ja schließlich so bunt und vielschichtig, dass wir gar nicht alles aufnehmen und verarbeiten können, was uns geboten wird. Einer, der in seinem Genre nicht wenig zu dieser Vielfalt beigetragen hat, war der mehrfach preisgekrönte tschechische Schauspieler Vlastimil Brodský. Zu dessen Ableben schrieb uns Hörer Gerhard Ropran aus Berlin diese Zeilen.
Ich musste gerade in der Prager Zeitung den Artikel über den Tod von Vlastimil Brodský lesen. Auch mir war er als Schauspieler sehr ans Herz gewachsen. Schließlich bin ich mit seinen Filmen groß geworden. Gott sei Dank wurden früher viele gute Filme aus Tschechien bei uns im Fernsehen gezeigt. Heute ist es seltener zu erleben, nur noch amerikanische Streifen im Programm. Einzig tschechische Kinderfilme, meist ältere, retten das deutsche Kinderprogramm. Ohne sie würde es wahrscheinlich kein Kinderprogramm im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen geben.
Nun ja, Herr Ropran, ob die Fernsehlandschaft in Deutschland gar so trübe aussieht, können wir nicht kompetent beurteilen. Traurig ist allerdings, dass mit dem furchtbaren Amoklauf von Erfurt auch zutage trat, dass in deutschen TV-Anstalten, Kinos und Videotheken offensichtlich zu viel an gewaltverherrlichendem Material über die Leinwand flimmert. Andererseits ist dies sicher kein rein deutsches Problem, sondern eines der Konsumgesellschaft an sich. Und sicher ist das auch ein Thema für Sie, liebe Hörer, über das wir in einer unserer nächsten Sendungen weiter diskutieren können. Also schreiben Sie uns dazu bitte Ihre Meinung. Abschluss unserer heutigen Sendung möchten wir uns noch einmal kurz allen der X'en unter Ihnen zuwenden. Wie Herr Reinhard Peutau aus Stendal wollen diese immer wieder von uns wissen. Gibt es noch die Radio-Hobby-Sendung?
Dazu müssen wir Ihnen leider antworten, nein, sie gibt es nicht mehr und sie ist auch leider nicht in Sicht. Der Grund ist leider ein kleines Generationsproblem. Denn nach dem Tod unseres früheren Mitarbeiters Josef Danisch haben wir unter uns Jüngeren leider keinen mehr gefunden, der sich in dieser Materie so richtig auskennt. Die heute nachrückenden Generationen wachsen halt mit PC, CD und Internet auf und nicht mehr mit dem schönen alten Dampfradio. Doch für alle DXe haben wir abschließend noch einen kleinen Trost.
Wie wir bereits vor Monatsfrist verkündet haben, findet an diesem Samstag, dem 11. Mai, im badischen Gaggenau-Ottenau das 21. überregionale DX-Treffen statt, und zwar ab 14 Uhr im Gasthaus zum Goldenen Stern in der Hauptstraße 213. Wie uns unser Hörer Bernhard Zeisse schon seinerzeit mitteilte, sind zu diesem Treffen neben den DXern aus dem Raum Murgtal, Karlsruhe, Bretten und Offenburg auch alle Kurzwellenhörer DXer und Freunde des Rundfunks Fernempfangs aus anderen Empfangsgebieten herzlich eingeladen. Der Tagungsort ist am besten zu erreichen über die Autobahnausfahrt Raststadt und von dort über die Bundesstraße 462 bis zur Ausfahrt Gaggenau Mitte. Das Gasthaus liegt zur linken Seite der Hauptstraße.
Soweit dazu, und um keine Wünsche offen zu lassen, wollen wir hiermit auch noch den Gruß von Herrn Seiser an Frau Lergenmüller weiterleiten. Doch damit sind wir endgültig am Ende der Sendung angelangt. Vom Mikrofon verabschieden sich
Dagmar Kebelova
und Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, das Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut.